Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Dieser Bessermann, das ist so jemand, den könnte ich vielleicht in so einem Kölner Café kennengelernt haben, in so einem italienischen, wo ich dann manchmal sitze und dann kommt so ein, ja, so ein Mann, etwas älter als ich, setzt sich dazu und schweigt und verbirgt seine Geschichte. Die Geschichte vom Bessermann werden Sie heute Abend auch nicht erfahren, aber von den anderen Figuren, die in dem Roman eine Rolle spielen. Der Hund. Als sie den Wagen sahen, war es eigentlich zu spät. Für einen Moment wurde ihm schwindelig, dann hörte er sein Herz laut pochen, kopflos lief Anton auf und ab. Bei einsetzender Dämmerung waren sie wieder zur Fabrik gegangen. Das Schlupfloch im Zaun benutzten sie nun ganz selbstverständlich. Sie stiegen auf ein Vordach, auf das man über einen Container gelangen konnte. Das hatte den Vorteil, dass sie nicht ganz hinauf mussten. Der Weg war weniger anstrengend und trotzdem waren sie vom Hof nicht sofort zu entdecken. Sie setzten sich hin, lehnten an der Ziegelwand und schauten in diese nun amorphe Dunkelheit, die sich über der Stadt ausgebreitet hatte. Zigaretten und Bier packten sie aus, eine Tüte Weingummis aus dem Kiosk. Jo erzählte eine wirre, versaute Geschichte, bei der es nicht ganz klar war, ob er sie selbst erlebt hatte, von jemandem erzählt bekommen hatte oder ob sie nicht aus einem Pornovideo stammte. Es ging um die Mutter eines Freundes, mit der er angeblich Sex hatte, die rattenscharf war, alles wollte, alles zuließ. Ihnen war es egal. Sie lachten, wo es nur ging, was auch an dem Zeug liegen musste, das Petko in den Tabak gekrümelt hatte. Ich hätte ihr den Schwanz in den Arsch stecken können, sie hätte nicht mit der Wimper gezuckt, die war ganz ausgehungert. Er musste am lautesten wiehern. Plötzlich sahen sie einen Wagen auf der Zufahrtsstraße. Die Scheinwerfer leuchteten auf. Es dauerte nur Sekunden, dann war der Wagen bereits vor dem Tor stehen geblieben. Jemand stieg aus und klimperte mit den Schlüsseln. Das war der Moment, in dem er das Pochen spürte. Er sprang auf, lief zu der einen Seite des Daches, dann zurück zur Wand. Er schlug mit der flachen Hand dagegen, bis ihn Rieke am Ärmel zog und »Komm!« zischte. Sie liefen zu der Stelle, wo der Container stand, sprangen hinunter, über den Container hinweg in das Gras dahinter, das Gestrüpp, das ihnen etwas Deckung gab. Dann versuchten sie, zum Zaun zu kommen und das Schlupfloch zu finden. Der Wagen war durchs Tor durchgefahren und direkt auf den Container zugerast. Zwei Männer liefen mit Taschenlampen in ihre Richtung. Lola quiekte vor Panik. Jo versetzte ihr einen Stoß in die Rippen. Er hätte ihr wahrscheinlich das Maul gestopft, so wie er vorher noch damit geprahlt hatte, der Schlampe alle Löcher zu stopfen. Sie hörten die Männer rufen und sahen die Taschenlampe näher kommen. Dann blieben die Männer zurück. Sie hörten noch einmal die Wagentür und dann war da das Geräusch der Pfoten auf dem Kies. Ein Hund schnellte los und hielt direkt auf sie zu. Gleich waren sie beim Schlupfloch. »Schneller«, zischte Petko. »Bald haben wir es geschafft«, dachte er. Bevor sie alle hindurchgekrochen waren, war der Hund da und sprang Jo an. Jo schaffte es noch, die Arme hochzureißen und sein Gesicht zu schützen. Der Hund biss ihn in den Unterschenkel und ließ nicht mehr los. Jo strampelte, trat nach dem Köter, erwischte ihn aber immer wieder, nur seitlich, was den Hund nicht beeindruckte. Die Wachleute riefen. Sie hörten ihre Schritte auf dem Kies. Im Gebüsch hatten sie sie aber noch nicht entdecken können, hatten nur eine vage Ahnung davon, wo sie waren. Das Gelände war groß. Die Stelle im Zaun kannten sie wahrscheinlich nicht. Jetzt gingen sie einfach den Geräuschen der Töle hinterher, beeilten sich nicht sonderlich, hatten vielleicht selber Schiss. Sie wussten ja nicht, mit wem sie es zu tun hatten. Es hätten ja auch Metalldiebe sein können, irgendeine osteuropäische Bande, mit der man sich besser nicht anlegt. Der Hund schäumte, sein grunzendes Geräusch. Jo biss die Zähne aufeinander, schüttelte den ganzen Körper, um den Hund abzuwerfen, schnaufte selbst wie ein Tier, schrie nicht, um sie nicht zu verraten. Jeden Moment brüllt er los, dachte Anton. Dann hatte Rieke plötzlich den Schraubenzieher in der Hand. Rieke drückte den Hund nach unten, drückte den Hund auf Jo und stach dann zu. Schon nach dem ersten Stich ließ der Hund nach, das spürte sie. Aber sie stach nochmal, stach und stach, 9 oder 10 Stiche waren es. Es ging alles schnell. Der Hund röchelte, sackte weg. Überall war Blut, dickes, stinkendes Hundeblut. Da waren sie aber schon durch den Zaun hindurch, liefen die alten Bahngleise entlang, sprinteten ein Stück, kamen tiefer in den wildwachsenden Birkenwald. Es rauschte in Antons Ohren, er hörte seine Atemzüge und fürchtete, sie seien so laut, dass man sie an diesem ein- und ausrasselnden Geräusch entdecken könnte. Ein Stück weiter blieben sie stehen, horchten, ob sie verfolgt würden, sahen nichts, hörten niemanden. Da erst brach Jo zusammen. Bis dahin hatte sein Adrenalin gereicht. Im Schein eines Handy-Displays betrachteten sie die zerfetzte Hose, das verletzte Bein. Es sah eklig aus, aber die Wunde schien doch nicht so schwer zu sein. Sie trieben ihn an, weiter zu humpeln. Sie mussten ihn in seine Wohnung bringen, in die Wohnung oder ins Krankenhaus. Darüber stritten sie auf dem Weg. Anton rief bei seiner Schwester an. »Zoe, Oskar, wo seid ihr? Hier ist was passiert. Was sollen wir mit ihm machen?« Petko rief dann Amela an, eine Krankenschwester, vermutlich erst Schwesternschülerin, die er auf einer Party kennengelernt hatte. Sie hatten getanzt, sich geküsst und viel Blödsinn gemacht. Aber dann war jeder heimgekehrt und sie hatten nur die Nummern getauscht, sich dann aber nicht mehr beieinander gemeldet. Das war schon 3 Wochen her. Er hatte ihr von dem Spaß erzählt, den er beim Klettern hatte. Sie hatte gefragt, ob es nicht gefährlich sei oben auf den Dächern. Er hatte den Kopf geschüttelt und gelacht. Aber wenn mir mal was passiert, dann will ich auf deine Station eingeliefert werden. Jetzt rief er sie an. Amela, es ist soweit. Ich brauche deine Hilfe. Und in dem Roman kreuzen sich viele Wege von Personen und eine ganz andere Person möchte ich Ihnen noch vorstellen. Ein älterer Herr, der sich auch auf Spurensuche begeben hat, um ein Verbrechen aus dem Krieg aufzulösen, das ihn halt beschäftigt, das er so vage als kleiner Junge mitbekommen hat. Osterode. Ein Pfiff. Schrill wie von einer Sportveranstaltung, kam von einem geöffneten Fenster, aber es galt nicht ihm. Er ging weiter, wollte pünktlich bei Ricarda ankommen. »Lass dich nicht aufhalten«, sagte er zu sich selbst. Früher, als er viel mit Zügen und Schiffen unterwegs war, galt das viel, Pünktlichkeit. Heute konnte man so leicht den späteren Zug oder Flug nehmen und alles kam aufs Gleiche hinaus. Damals war das nicht so. Er dachte an das große Schiff, an die Fahrt, die Aussicht auf die Küste. Er liebte Meer und Küste. Also, wenn ich überhaupt eine Heimat habe, dann ist das sicherlich das Meer, hatte er einmal in einer Runde von Freunden gesagt, wenn das unselige Thema Herkunft angesprochen wurde. Er fühlte sich nirgendwo zugehörig, zumindest zu keinem Land. Am ehesten war es Ricarda, der er sich zugehörig fühlte. Manchmal waren da Gedanken an den Ort seiner Kindheit, aber vielleicht war es eher die Anwesenheit der Eltern an diesem Ort, was ihn daran erinnern ließ. Das Haus, der Garten, in dem er spielte, irgendein Spielkamerad. An die Straßen zum Hafen und zum Strand, die er oft gelaufen war, der feine Sand, der Wind, der hohe Himmel, die Unschärfe der schönen Erinnerung und der präzise Schnitt des Unheimlichen, die Angst, Donner, das näherrückende Kriegsgrollen, die Nacht, als die Leute durch den Ort getrieben wurden, die Spuren im Schnee. Schnee gab es keinen an diesem klaren Januartag, als Osterode die Honing Albert bestieg und zu einem neuen Leben aufbrach. Er war mit dem Zug über Aachen und Brüssel gefahren, aus dem Zug ausgestiegen, kam es ihm so vor, als falle er direkt ins Meer, lag der Bahnhof von Ostende, doch direkt bei den Anlegern. Er hatte ein paar Stunden Zeit, bevor sein Dampfer ging. Er schlenderte durch das Städtchen, das nicht nur der Krieg, sondern auch das Hochwasser des letzten Jahres ramponiert hatte. Überall diese Spuren, die die Deutschen hinterlassen hatten, Flaktürme, Bunker, das würde ihn jetzt immer grüßen und beschämen. Er trug nur einen Pappkoffer, der wog nicht viel. So hatte er es bequem, gelangte rasch vom Bahnhof in die belebte Innenstadt mit ihren vielen Geschäften, dann zu der Promenade, die teilweise in Trümmern lag und neu errichtet wurde. Er ging bis zur Baustelle des Kursaals. Den historischen Saal hatten seine Landsmänner gesprengt. Der Wind war eisig, deshalb kehrte er um. Dem Meer winkte er wie einem alten Bekannten. Ich komme gleich wieder, sollte es bedeuten. Er ging zu einem Platz, über den eine Tram ratterte. Da gab es Buden, es roch nach Fisch, wie überall in der Stadt, nach Kaffee und Brot. Es duftete. Ihm wurde wohlig zumute. Er ging in eine Kneipe, bestellte ein Bier, um die Zeit zu vertreiben. Bière Phoenix pries eine Werbetafel an. Das galt ihm. Er würde bald als frischer Vogel aus dem Meer steigen, das kaputte Land hinter sich lassen und ein neues, freundliches betreten. Er wollte nicht mehr zu den Mördern und Zerstörern gehören, die jetzt so wehleidig taten, wenn sie denn überhaupt einen Blick zurückwagten. Sie hätten nichts gewusst. Sie hätten alles verloren. Er wollte sich dieses Schmierfett der Ausreden nicht mehr anhören. Sollten sie unter sich sülzen, was sie wollten, er wollte es nicht hören. Er hörte immer nur die nächtlichen Schritte und sah immer nur nackte Füße im Eis vor sich. Wenn sie anfingen, davon zu sprechen, wie gut der Tokaja in Ungarn geschmeckt hätte, wie schön die Ukrainerin ausgesehen habe, wie heiß die Wüste gewesen war. Führer, Mörder, Wüstenfuchs, sie verehrten sie noch immer. Der Krieg war nur eine Episode für sie, ein Abenteuer mit Bruchlandung, über das sie wieder lachen konnten. Das Bier, das belgische Bier, schmeckte leicht. Er hatte lange kein Bier mehr getrunken. Er mochte die Bierseligkeit nicht, in die Deutschland wieder zurückgefallen war. Diese Wohligkeit der Zustände, die sich seit der Währungsreform schlagartig eingestellt hatte. Er hatte überlegt, in den Ostteil von Deutschland zu gehen, irgendwo, wo er der Ostsee nahe war, wo die sandige Landschaft Palmnicken ähnelte, wo die Leute anfingen, einen neuen Staat aufzubauen, etwas ganz Neues. Das Experiment klang gut. Den Bruch mit den falschen Traditionen wollte auch er. Junge Leute wie Osterode wurden dort gebraucht. Aber die Leute, die von drüben kamen und die er dann befragte, rieten ab: Mit den Sowjets ist nicht zu spaßen. Oder: Die haben mich eingesperrt, 3 Jahre war ich in Fürstenwalde eingesperrt, ganz ohne Grund. Ja, das kannte er schon, das hatten sie vor dem Krieg auch schon gesagt. Die immer gleiche Leier von der heraufbeschworenen Gefahr, die bösen Sowjets, die man dann mit Krieg überzieht und aushungern lässt, statt mal selber in den Spiegel zu blicken. Er war kein Kommunist, er war kein Sympathisant der Sowjets, seine Familie war vor ihnen geflüchtet. Die Sowjets hatten sich das Dorf, den ganzen Landstrich einverleibt. Aber dennoch, er hätte es gewagt. Er wäre hinübergegangen, wie einige andere auch, wie die Emigranten, die zurückkamen und den neuen Staat wählten, der am deutlichsten mit den Nazis brach. Vielleicht wollte er die Mutter nicht traurig machen. Vielleicht wollte er Ricarda glücklich machen. Vielleicht klang England einfach besser als Zone. Osterode zahlte und schlenderte zum Fischmarkt. Der Wind fühlte sich nicht mehr so kalt an. Es war jetzt schon die frische Luft, die von England hinüber grüßte. Dann wurde es Zeit, an Bord zu gehen. Die Honing Albert, das Postschiff nach Dover, war riesig und neu. Es war nach dem Krieg in England gebaut und von der Queen getauft worden. So ruhig, wie es am Kai lag, verkörperte es die neue Zeit. Der langanhaltende Ton des Schiffshorns wies in die Zukunft. So ein schönes, praktisches Passagierschiff, das alle Kriegsschiffe vergessen ließ. Mit hellen Aufbauten und Rettungsbooten und schwarzem Rumpf. Ein Schiff, das das Meer teilt, das die Länder verbindet.
Vielen Dank.